das erste Kapitel etwas näher ansehen, wo die Frage beantwortet wird, woraus werden wir errettet? Ich werde so zwischendurch einige Hinweise geben, ihr könnt das für euch einmal machen. Den Römerbrief kann man ganz gut parallel zu diesem Thema studieren. Der Römerbrief beginnt ja mit der Frage, warum braucht der Mensch Errettung? Weil er nämlich unter dem Zorn Gottes steht. Aber hier, dieses Kapitel zeigt uns nicht, warum der Mensch errettet werden muss, sondern mehr, woraus er errettet wird. Wir lesen aus dem ersten Kapitel die ersten 14 Verse. Ich lese nicht ganz alle Verse. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, ein jeder mit seinem Hause. Und dann Verse 6 und 7. Und Josef starb und alle seine Brüder und dasselbige ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volke, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns klug gegen dasselbe handeln, dass es sich nicht mehre und es nicht geschehe, wenn Krieg eintritt, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage. Vers 11, und sie setzten Fronvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken, und es baute dem Pharao Vorratsstädte, Pithom und Reimses. Aber so wie sie es drückten, also mehrte es sich, und also breitete es sich aus, und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter hielten die Kinder Israel mit Härte zum Dienst an. Und sie machten ihnen das Leben bitter, durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln, und durch allerlei Dienst auf dem Felde, neben all ihrem Dienst, zu welchem sie sie anhielten mit Härte. Und dann der Vers 22, da gebot der Pharao all seinem Volke und sprach, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen, jede Tochter aber sollt ihr leben lassen. Nun, das Buch beginnt ja verheißungsvoll. Die ersten paar Verse sind verheißungsvoll. Allerdings, die Verheißung ist nicht offenkundig, sie ist versteckt, sie ist indirekt da. Es wird uns deutlich, dass bevor die Not Israels beschrieben wird und bevor das Todesurteil über sie ausgesprochen wird und sie der Willkür eines grausamen Herrschers preisgegeben werden, wird hier vermerkt, Gott kennt einen jeden mit Namen. Und so nimmt Gott Kenntnis von der Not des Menschen, bevor der Mensch sich selbst seiner Not bewusst wird, ja, bevor er in dieser Not drin ist. Und das erinnert uns doch gewiss, diese ersten Verse daran, dass Gott uns zuvor erkannt hat. Bevor wir in diese Welt geboren wurden und bevor wir dessen gewahr wurden, dass dieses Leben ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, wie Epheser 2 sagt, bitter ist. Bevor wir diese Erfahrung machten, hatte Gott uns längst erkannt, mit Namen. Und er hat längst darauf gesonnen, seinen Ratschluss gefasst, den Menschen zu retten. Ich will wenigstens einen Vers dazu lesen, aus dem Epheserbrief noch und nachher noch aus dem 1. Petrusbrief. Hier steht Epheser 1, Vers 4, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, bevor die Schöpfung war. Und dann lesen wir im Titusbrief auch noch, Titusbrief, Kapitel 1, hier steht in den Versen 2 und 3, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Gott ist durch den Sündenfall nicht überrascht worden und ist durch unsere Not nicht in Verlegenheit geraten. Er hatte von uns, von einem jeden von uns, Kenntnis vor Grundlegung der Welt. Wie tröstlich ist es, das zu wissen. Und das gibt uns auch die Gewissheit, dass seine Absichten des Heils, die er mit uns hat, dass er sie vollendet, dass sie in Erfüllung gehen. Unfehlbar. Der erste Petrusbrief, Vers 1, im ersten Kapitel, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Und das erinnert uns daran, und das zweite Mosebuch macht das deutlich, wir werden das nachher ja sehen, wenn es um die Frage geht, wie wir errettet werden. Wie die Schöpfung geht auch die Erlösung von Gott aus. Die Schöpfung war nicht ein Gedanke des Menschen. Es war nicht so, dass wir da saßen und dachten, es wäre ganz schön, wenn eine Schöpfung wäre. Und nachher war eine Schöpfung da. Und genauso wenig ist es mit der Erlösung so, dass der Mensch dachte, es wäre ganz schön, Gott würde uns erlösen, auch erlöste er ihn. Nein. Wie die Schöpfung ging auch die Erlösung von Gott aus. War in seinem Herzen. Das waren seine Gedanken. Bevor wir je etwas davon wussten und je daran gedacht hätten, wie es Jesaja so schön sagt und Paulus zitiert im ersten Korintherbrief in Kapitel 2, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und weil das Heil von Gott ausgeht und weil Gott es wirkt, führt es auch sicher zu Gott. Es muss von ihm ausgehen, es muss durch ihn geschehen, soll es gewiss und fest sein. Und es ist auch so. Und darum führt es auch sicher zu ihm, allem Widerstand des Feindes und aller List des Feindes zum Tod. Dann wird uns im Vers 8 ein Hinweis gegeben, so ein Wink gegeben, dass wir jetzt aufpassen müssen. Der Zustand, in dem Israel vorher war, die Zeit, die Israel unter dem Vizekönigtum Josefs erlebte, war eine glückliche Zeit, eine Zeit des Segens und des Lebens und der Erhaltung und der Bewahrung. Aber jetzt wird hier markiert durch diesen Satz, die Zustände ändern sich und damit will uns etwas anderes gesagt werden. Da stand ein neuer König über Ägypten auf. Nun, es ist ein neuer König aufgestanden, nicht nur über Ägypten, es ist ein neuer König aufgestanden über dieser Welt. Es ist nicht etwa so, dass Gott der Fürst dieser Welt wäre, sondern der Satan ist zum Fürsten dieser Welt geworden. Ein neuer König ist plötzlich aufgestanden. Vorher war Gott der Herr über den Menschen und der Mensch war unter der Regierung Gottes, unter der Herrschaft Gottes, der Regent auf dieser Erde. Durch den Sündenfall hat der Mensch die Herrschaft verloren über dieser Schöpfung und es ist nicht länger Gott der Fürst dieser Welt. Es ist ein anderer, ein fremder König aufgestanden. Der Satan ist der Fürst dieser Welt, so wird er zweimal genannt im Johannesevangelium, einmal von Paulus genannt, der Gott dieser Welt im zweiten Korintherbrief. Und dann steht hier etwas Bezeichnendes, das können wir sehr gut übertragen auf die Situation eines jeden Menschen und auf die Mittel, die der Widersacher Gottes und des Menschen verwendet. Vers 10, wohlan lasst uns klug gegen dasselbe handeln. Klug, also mit List. List ist das Wort, das Stephanus verwendet in seiner Verteidigungsrede vor dem jüdischen Hohen Rat in Apostelgeschichte Kapitel 7. Da steht in den Versen 18 und 19, bis ein anderer König über Ägypten aufstand, der Josef nicht kannte, dieser handelte mit List gegen unser Geschlecht. List ist die Methode, die der Fürst dieser Welt, die der Teufel, am Anfang schon verwendete und bis heute verwendet, zuerst um den Menschen überhaupt zum Fall zu bringen und nachher um jeden Menschen von Gott entfremdet zu halten. List, ihr belügt den Menschen. Und daraus muss der Mensch befreit werden. Der Mensch muss also befreit werden von einem fremden König, von einer Fremdherrschaft. Er muss befreit werden von jemand, der ihn durch Lüge, durch Betrug an sich gebunden hält. Die List Satans wird wiederholt in der Bibel erwähnt. 1. Mose 3,1, die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes. Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief. Ich fürchte das gleich, wie der Satan Eva verführte durch seine List. Auch ihr verführt werdet und abgewandt werdet von der Einfalt gegen den Christus. Paulus spricht im Epheserbrief davon, dass wir im Herrn stark sein müssen, die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen müssen, damit wir zu bestehen vermögt, wieder die Listen des Teufels. List. Es war List des Satans, die die Juden mit diesen Gedanken erfüllten, die Zeitgenossen des Herrn, Jesus mit List zu fangen, so steht ausdrücklich in Matthäus 26,4. Und die List Satans besteht immer darin, dass er den Menschen irgendwie vorgaukelt, schaut. Gott meint es nicht gut mit dir. Gott hat dich angelogen erstens. Und warum hat er dich angelogen? Weil er dir das Beste vorenthalten will. Und das ist der Gedanke, den der Satan auf 100 verschiedene oder 1000 verschiedene Weisen den Menschen einredet. Dass Gott böse sei. Das hast du auch schon gehört in Gesprächen, wie Leute sich empören über Gott. Was? Das soll ein Gott der Liebe sein. Das ist ein von Satan eingegebener Gedanke. Gott sei nicht ein Gott der Liebe. Und Gott lüge. Das sagen die Leute nicht so offen. Gott ist ein Lügner. Aber sie machen ihn zum Lügner. Wenn sie zum Beispiel sagen, die Schöpfung ist von selbst entstanden, macht man Gott zum Lügner. Oder wenn man sagt, ich bin doch gar kein Sünder, macht man Gott zum Lügner. Oder wenn man sagt, Jesus Christus ist nicht Gottes Sohn, macht man Gott zum Lügner. Also, der Satan gibt dem Menschen ein, die ganze Sache mit Gott ist ein Betrug. Gott belügt dich. Er belügt dich. Wieso? Weil er dir das Beste vorenthalten will. Das hatte die Schlange dem Menschen im Paradies gesagt. Ja, dürft ihr wirklich nicht essen von jedem Baum, der im Garten wächst. Typisch Gott. Typisch Gott. Er gönnt euch das Beste nicht und hat euch erst noch angelogen. Er sagt, ihr werdet sterben. Stimmt ja gar nicht, dass ihr sterben werdet. Er lügt und er liebt euch nicht. Und durch die List Satans, durch die List des Fürsten dieser Welt, sitzt dieses unausrottbare Misstrauen im Herzen des Menschen gegen Gott. Misstrauen gegen Gott. Dass der Mensch meint, und auch wir müssen dagegen ankämpfen, auch als Erlöste, dass wir irgendwie meinen, wir kommen zu kurz, wir verpassen etwas. Und dass es doch keine so sichere Sache ist, sich ganz auf Gott zu verlassen. Misstrauen in unseren Herzen, und ihr wisst es so gut wie ich, dass nichts Gemeinschaft so zerstört wie Misstrauen. Ich hoffe, dass ihr das in der Ehe nie erlebt habt und nie erleben müsst. Nicht einmal Misstrauen zwischen den Ehegatten. Wenn Misstrauen mit einem Mal da ist, Misstrauen, dass man einander nicht mehr traut, ist die eheliche Gemeinschaft zerstört. Fertig. Und solange der Mensch Gott misstraut, ist keine Gemeinschaft da. Ist und bleibt der Gott entfremdet. Und das geschieht durch den Betrug Satans. Und darum verwendet der Hebräerbrief diesen Ausdruck, Hebräer 3,13, Betrug der Sünde. Wohlan, lass uns klug handeln, sagte der Pharao. Und der Satan weiß, der Fürst dieser Welt weiß, wie er mit seiner List den Menschen gefangen halten kann. In einem Gefängnis, dass er Gott entfremdet bleibt. Und damit, das ist ja die Absicht des Teufels, Hebräer 3,13, dieser Ausdruck der Betrug der Sünde. Sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, auf dass niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Er ist der große Betrüger. List, Betrug oder ein anderer Ausdruck, Verblendung. 2. Korinther 4. Der Fürst, der Gott dieser Welt verblendet die Menschen. 2. Korinther 4, Vers 4. Wenn auch unser Evangelium verdeckt ist, wenn das Evangelium verdeckt ist, woran liegt es? Das ist das Evangelium, das uns Gott offenbart. Diesen herrlichen Gott offenbart, wer er ist und wie er ist. Dieses Evangelium, das uns dieses herrliche Heil in Christus offenbart. Wie kommt es, dass die Menschen das nicht sehen? Denn sehen sie es, würden sie von der Kraft des Evangeliums unmittelbar ergriffen werden. Wie kommt es, dass sie es nicht sehen? Hier steht es, 2. Korinther 4, Vers 4, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus. Und dann wird gleich genannt die Absicht, die der Fürst dieser Welt hat, mit seiner List. Vers 11, sie setzt den frohen Vögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Die Israeliten waren Sklaven, fronpflichtig dem Pharao. Der Mensch soll ein Knecht, ein Sklave der Sünde und des Urhebers derselben bleiben. Johannes 8, 34, der berühmte Satz, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Römer 6, Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde waret, wart ihr freie von der Gerechtigkeit. Und 2. Petrusbrief, Kapitel 2, hier steht Vers 19, ihnen Freiheit versprechen, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind, denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Und das Traurige ist ja, dass der Satan den Menschen alles verspricht, sehr wenig gibt und ihm am Ende alles raubt. Das Leben der Israeliten war bitter. Vers 14, sie machten ihnen das Leben bitter. Das Leben ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt, in einer Welt wie dieser, ist bitter. Bitter. Es gibt Dutzende von Ursachen, um bitter zu werden. Man müsste bitter werden und innerlich völlig verbittern, ob all der Bedrückung und der Gewalttat die Menschen einander antun und die scheinbar nie zur Rechenschaft gezogen werden. Oder bitter, ob all der Enttäuschungen, die man persönlich erlebt, ob all der Male, die man hintergangen wird und hineingelegt wird, und ob all der Sinnlosigkeit, ja, der Unerträglichkeit des Lebens, es empfinden sie vielleicht nicht alle so intensiv, je nachdem, Leute, die sich schon früh bekehren, als Kinder oder Jugendliche zum Glauben kommen, die haben es meistens in dem Sinn besser, aber ich erinnere mich noch gut, als ich ein junger Mann von 20 Jahren war, verfluchte ich das Leben. Ich verfluchte den Tag, an dem ich geboren wurde. Und ich empörte mich darüber, dass ich existieren musste. Warum muss ich existieren? Ich will nicht existieren. Mich hat niemand gefragt, nur da bin ich einfach. Ich hasste das Leben. Und ich wollte nicht leben. Ich war so am Ende. Mit allem dabei fehlte mir nichts, äußerlich nichts. Ich war gesund, ich hatte ganz normale Berufsaussichten, ich hatte ein normales Zuhause, es fehlte mir nichts. Und doch fehlte mir alles. Es fehlte mir Gott selbst. Und ich habe hier ein aus den Tagebüchern von Kafka, einige Sätze, herausgeschrieben. Ich mache das noch öfter so, irgendwo etwas lese, sei es von einem Erzähler, von einem Dichter, von einem Historiker, dass seiner biblischen Wahrheit in Beziehung steht, dann schreibe ich mir das auf und ordne es unter einer entsprechenden Stelle ein. Offenbarung 14,11 habe ich hier darüber geschrieben. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Der Mensch, der Gott nicht kennt und ohne Gott und seinen Retter Jesus Christus zu kennen, in die Ewigkeit eingeht, wird ewig keine Ruhe haben. Und wir sehen hier ein bitteres Leben eines Menschen, der ja von vielen bewundert wird. Franz Kafka war ein Genie, sprachlich. Ein Genie von unerhörter Sprachgewalt, aber wie sah es in seinem Innern aus? Samstag, den 19. Juli 1910, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. 16. Januar 1922, Zusammenbruch. Unmöglichkeit zu schlafen, Unmöglichkeit zu wachen, Unmöglichkeit das Leben, genauer die Aufeinanderfolge des Lebens zu ertragen. Die Uhren stimmen nicht überein, die innere Jagd in einer teuflischen oder dämonischen oder jedenfalls unmenschlichen Art, die äußere geht stockend ihren gewöhnlichen Gang. Das ist ein bitteres Leben. Und so sieht es in den Herzen von sehr, sehr vielen unserer Zeitgenossen aus. Bei allem äußeren so prächtigen Schein, das Leben ist bitter. Es ist nicht schön zu leben ohne Gott. Schön zu leben, ohne den Quell des Lebens zu kennen. Ohne an diesen Quell angeschlossen zu sein. Ein bitteres Leben, oder hier von einem Dichter aus ganz anderer Zeit. Ich denke, er gilt als Romantiker, Nikolaus Lenau. Lebte von 1802 bis 1850. Und in seinem letzten 1848 verfassten Gedicht schrieb er: Es ist eitel nichts, wohin mein Auge ich hefte. Das Leben ist ein vielbesagtes Wandern, ein wüstes Jagen ist's, von dem zum anderen, und unterwegs verlieren wir die Kräfte. Tja, zehrt sich auf für nichts. Und wir lasen hier, was mussten die Israeliten tun? Sie mussten dem Pharao Vorratsstädte bauen. Also bauen für etwas, das ihnen nicht brach. Und so verzehrt man sein Leben für nichts. Und es bleibt nicht. Nun, das ist ein anderer oder eine Umschreibung für das, was die Bibel Tod nennt. Wir sehen dann, dass buchstäblich der Tod das Volk Israel im Griff hat. Vers 22, da gebot der Pharao alles seinem Volk und sprach, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen, jede Tochter sollt ihr leben lassen. Nun, dieser Anschlag wäre der gelungen, dann wäre dieses ganze Volk untergegangen, ausgerottet gewesen. Der Tod herrscht, sagt Römer Kapitel 5. Und das ist die doppelte Knechtschaft des Menschen. Ein Knecht, ein Sklave der Sünde und ein Knecht, ein Sklave des Todes. Dem Tod unterworfen. Das sagt das Neue Testament in unmissverständlichen Worten. Lesen wir Römer 6, da steht das, der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder Hebräer 2, Vers 14, da heißt es von den Menschen, Vers 15, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und die Todesfurcht ist ja keine leere Furcht, sondern die Todesfurcht ist eine Furcht vor dem Sichersten, was es gibt. Jetzt menschlich gesprochen. Wenn wir sagen wollen, etwas sei absolut sicher, was sagen wir dann? Es sei todsicher. Es sei todsicher. Nun, ich lese ganz gerne Verfasser auch in meiner Muttersprache, die ist Schwedisch. Ja, ich bin schwedischsprachiger Finne, nicht finnischsprachiger Finne. Und ein zeitgenössischer, viel gelesener Schriftsteller in Skandinavien wird auch auf Deutsch übersetzt. Fast alle seine Bücher sind auf Deutsch übersetzt worden. Lars Gustafsson, er ist seines Zeichens Professor für Philosophie, irgendwo in Amerika, in einer Hochschule, Harvard oder wo. Also menschlich gesprochen eine Leuchte. Aber seine Bücher sind unheimlich pessimistisch, sehr gut geschrieben, teilweise auch sehr schöne Naturschilderungen. Aber dann kommen so Äußerungen wie in diesem Buch, das heißt, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch so heißt, in der Übersetzung, der Tod eines Bienenzüchters, in Bee oder es tötet. Und da steht dieser Satz, was ich gelernt habe, ist, dass es keinen Ausweg aus diesem Leben gibt. Dass er empfindet das Leben als ein Gefängnis. Das ist nicht schön, wenn man das Leben als Gefängnis empfinden muss. Was ich gelernt habe, ist, dass es keinen Ausweg aus diesem Leben gibt. Man kann die Entscheidung nur hinausschieben durch Geschick und durch Klugheit, aber es gibt keinen wirklichen Ausweg. Es ist ein vollständig geschlossenes System und am Ausgang steht nur der Tod und das ist natürlich auch kein Ausgang. Ja? Und das ist das Dilemma vieler Menschen und die spüren es. So wie diese Eliten hier spürten, das Leben war bitter. Eine elende Plackerei für nichts. Und ich kann mich erinnern, als ich damals 20 Jahre alt war und das Leben so verflucht, ich wollte nicht leben. Ich hatte das hier nicht gelesen, das Buch bestand damals wahrscheinlich noch gar nicht. Ich hatte das auch nicht so klar durchformuliert. Aber eines hielt mich davor zurück, mir das Leben zu nehmen, weil ich wusste, das ist auch kein Ausweg. Denn ich leide ja nicht körperlich, sondern ich leide hier drinnen. Ja, das ist furchtbar. Wenn man am Leben schon leidet, und weißt du, unser Tod ändert auch nichts daran. Ja, es ist sogar schlimmer. Die Bibel sagt, dass nach dem Tod, dass die Pein dann ins Unendliche, ins Ewige gesteigert wird. Daraus, davon müssen wir errettet werden. Aus der Herrschaft eines Usurpators, der den Menschen, seinem Schöpfer, entfremdet hat, ihn in einer brutalen Gefangenschaft hält, ihn durch List, durch Betrug, durch Lüge am Gängelband führt, ihm viel verspricht, fast nichts gibt und ihm am Ende alles raubt. Und so herrscht der Tod statt des Lebens. Der Mensch ist zum Leben geschaffen, nicht wahr? Zu zwei Dingen ist der Mensch geschaffen. Zu Leben und zur Herrschaft. Und beides ist dem Menschen genommen worden. Er ist ein Sklave geworden und dem Tod preisgegeben. Jetzt schlagen wir auf 1. Mose 1. Dort steht das nämlich. Buchstäblich 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis und sie sollen herrschen. Der Mensch ist nicht geschaffen zur Sklaverei. Ein Sklave von irgendetwas, sei es von Trieben oder von sonst etwas zu sein. Er schuf den Menschen zur Herrschaft. Dass er der Materie und der Schöpfung nicht unterworfen sei, sondern die Schöpfung für Gott verwalte zu seiner Glückseligkeit. Zur Herrschaft. Er hat sie verloren, die Herrschaft. Und er schuf ihn zum Leben. Vers 28, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Gott hat den Menschen so viel Leben gegeben in der Schöpfung, dass es nicht nur für ihn allein reichte, dass er lange leben konnte oder ewig leben konnte, sondern dass dieses Leben überfloss und er sich vermehren konnte. Leben und Herrschaft. Und hier sehen wir, anhand dieses Beispieles von Israel, das, was die Situation des gefallenen Menschen ist, Knechtschaft und Tod. Nun, was ist Leben? Wenn wir wissen, was Leben ist, dann verstehen wir besser, was Tod ist. Tja, gar nicht so leicht zu sagen. Was ist Leben? Ja, wir müssen uns zum größten Teil damit begnügen, es irgendwie intuitiv zu fassen, ja, Leben. Aber manchmal hilft es doch, wenn wir versuchen, wenigstens gewisse Seiten dessen, was das Leben ausmacht, einmal zu formulieren. Und ich habe mich diese Frage gestellt beim Lesen des 1. Mosebuches. Ich dachte mir, ja, wenn Gott den Menschen schuf zum Leben, dann wird auch hier irgendwie greifbar werden, nehme ich an, was denn Leben ist. Und mir scheint, dass 1. Mose Kapitel 2 uns eine treffliche Schilderung dessen gibt, was Leben ist. Und ich habe das für mich so formuliert: Leben ist eine Fülle von Beziehungen. Eine Fülle von Beziehungen. Und zwar solcherlei, die allein für sich, jede einzelne Beziehung allein für sich, zutiefst beglückend und zusammengenommen sich gegenseitig potenzierendes Glück bewirken. Das ist Leben. Und so werden nun hier in 1. Mose 1 und 2 eine ganze Reihe von Beziehungen genannt, in die der Mensch, in die Gott den Menschen stellte. Und das ist Leben. Die erste und die wichtigste und alle anderen begründende Beziehung ist die Beziehung zum Schöpfer. Und aus dieser Beziehung flossen alle anderen Beziehungen. Wir lesen davon, dass der Mensch in Beziehung gesetzt wird zum Erdboden, also zur Materie. Er wird in Beziehung gesetzt zu dem, was aus dem Boden wächst, also zu den Pflanzen. Er wird in Beziehung gesetzt zu den Tieren, sie müssen an ihm vorbeiziehen, er gibt jedem einen Namen, das ist Beziehung. Und er wird in Beziehung gesetzt zu einem ihm gleichen Gegenüber, Mann und Frau. Und eine jede dieser Beziehungen war für den Menschen zutiefst beglückend. Und das ist Leben. Die Summe von diesen Beziehungen zusammengenommen. Und was ist dann Tod? Tod ist die Zerstörung dieser Beziehungen. Und wir merken es. Der Tod beginnt damit, dass die Beziehung zu Gott unterbrochen wird. Und damit sind nachher alle übrigen Beziehungen nicht unterbrochen, aber gestört. Und zwar in der Weise, dass sie anstatt uns zu beglücken, uns meistens quälen. Es gibt wohl nichts, das den Menschen so furchtbar quält, wie gestörte zwischenmenschliche Beziehungen. Welch unsagbares Leid hat das gebracht, der Sündenfall. Die Beziehungen zwischen Menschen, Neid, Hass, Misstrauen, Brutalität im Umgang miteinander, Eltern, die ihre Kinder verstoßen, Kinder, die ihren Eltern ins Gesicht speien, Eheleute einander betrügen und hintergehen, welch unsagbar. Also Beziehungen, die hätten beglückend sein sollen, quälen den Menschen und das ist Tod. Eine schöne, eine greifbare Definition von Tod ist die Zerstörung all der Beziehungen, in die Gott den Menschen durch die Schöpfung gesetzt hat. Und ich meine, das können wir dem modernen Menschen erklären und er versteht es. Dann begreift er, ja, das ist Tod. Und der ewige Tod ist der, dass nicht nur die Beziehung zu Gott unterbrochen ist und unterbrochen bleibt, sondern dass alle übrigen Beziehungen vollständig aufhören. Und der ewige Tod ist die totale Beziehungslosigkeit. Darum nennt der Sohn Gottes den ewigen Tod auch die äußere Finsternis. Wir werden lesen in den Gerichtsplagen, den 10 Gerichtsplagen Ägypten, von einer Vorwegnahme dieser Finsternis. Die war so schlimm, diese Finsternis, und so erdrückend, dass der Einzelne den anderen nicht sah und sich nicht vom Fleck rührte. Das bedeutete, dass er mit sich selbst völlig allein war. Beziehungslosigkeit. Allein mit sich selbst, mit einem sich in Frustration, ohnmächtiger Wut verzehrenden Gemüt. Wir lesen im Buch der Offenbarung auch von einer solchen Plage, von Finsternis. Und diese Finsternis ist so groß. Zuerst denkt man, ja, ist das so schlimm, finster. Aber wenn wir so ansehen, begreifen wir es. Die Finsternis ist eine so furchtbare Plage, dass sich die Menschen die Zungen zerreißen. Das ist Tod. Und die äußere Finsternis, das ist die totale Beziehungslosigkeit. Wenn der Mensch nichts mehr sieht, das irgendwie ihn von sich ablenkt und ihn etwas entlastet. Und wenn er nichts hört, das ihn ein bisschen von sich entlastet und mit niemandem Umgang haben kann, dass er ein bisschen sich selbst vergessen lässt. Nichts mehr, nie mehr. Das ist Tod, ewiger Tod, Hölle. Davon müssen wir errettet werden. Daraus will der Schöpfer Gott, der auch der Erlöser Gott ist, den Menschen retten. Das ist seine Absicht. Dass wir ihm doch glaubten. Dass wir ihm glaubten. Und das Unglück des Menschen ist, dass er nicht glauben will. Und so bleibt er in seinem Gefängnis. Nun, so viel zum Wovon er rettet. Eines möchte ich jetzt nur darauf hinweisen, wir werden das nachher etwas ausführlicher uns ansehen. Die Israeliten waren ja nicht nur Knechte des Pharao, so dass ein jeder Einzelne ein Sklave war, sondern sie mussten auch dem Reich des Pharao dienen, für ihn Vorratsstädte bauen. Also ihre Kräfte, ihre Energie, ihren Verstand, ihr Geschick einsetzen zur Förderung, zur Erhaltung dieses Reiches, das sie gefangen hielt. Und auch davon müssen wir errettet werden. Das Neue Testament sagt, dass sie nicht nur errettet worden sind vom Tod, errettet worden sind vom Gericht, errettet von der Sünde und dem Urheber der Sünde, sondern das Neue Testament sagt uns noch etwas. Wir sind auch errettet worden aus der Welt. Aus diesem ganzen Weltsystem, in dem der Mensch eingespannt wird, in das, was der Fürst dieser Welt sich hier aufgebaut hat, dieses Weltsystem, wo jeder einzelne Mensch von diesem riesigen Karren gespannt wird, des Fürsten dieser Welt. Wir werden auch aus der Welt errettet. Galater 1, Vers 4, dort steht das, ich erwähne das jetzt nur, werden nachher ausführlicher darauf eingehen. Es heißt hier, unser Herr Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Aus der Welt herausnehmen. Eine Frage noch, bevor wir weiterfahren. Was ist denn die Welt? Was würdet ihr da sagen? Was ist das Wesen der Welt? Oder was ist die Welt wirklich ihrem inneren Wesen nach? Und was ist dann damit Weltlichkeit? Von der Welt heraus gerettet werden, heißt, dass wir nicht so gesinnt sind und uns so benehmen wie die Welt, also nicht weltlich sein. Was ist denn Weltlichkeit? Schwarze Strümpfe oder blaue Strümpfe, je nach wechselnder Mode. Was ist Weltlichkeit? Was ist die Welt? Nun, das Wesen der Welt ist, zweimal wird das im Neuen Testament gesagt, einmal von Johannes und einmal von Paulus. 1. Korinther 7, Vers 31, die Gestalt dieser Welt vergeht. 1. Korinther 7, Vers 31, die Gestalt dieser Welt vergeht. Und 1. Johannes 2, Vers 17, die Welt vergeht und ihre Lust. Das heißt, die Welt ist vergänglich. Und Weltlichkeit heißt an das, was vergeht, gebunden sein. Mit seinen ganzen Zuneigungen und Interessen. Das kann sehr poliert und zivilisiert sein, kann auch sehr derb und rüde sein. Muss aber nicht. Es kann sehr zivilisiert und poliert sein. Dass man sehr geschickt ist, alles zu erreichen, was man in dieser vergänglichen Zeit erreichen kann. Die Welt ist vergänglich und wir müssen von diesem Hang und Drang, der in uns drinnen ist, uns an Vergängliches zu klammern, gerettet werden, befreit werden. Und nun kommt die nächste große Frage, ja, wie tut denn Gott das? Wie rettet er uns? Wie viele Minuten bleiben uns noch? Bitte? Noch? Was heißt das? 5? 3? Gut. Also. Welches ist die Antwort Gottes auf das Dilemma des Menschen? 2. Mose 1 beschreibt uns das Dilemma des Menschen und von Kapitel 2 an wird uns gesagt, wie Gott rettet. Was ist die Antwort Gottes auf das Dilemma des Menschen? Wird uns unmittelbar gesagt in Kapitel 2. Wird uns sofort gleich gesagt. Was? Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn. Tja,
Das ist die Antwort Gottes.
Die Geburt eines Sohnes.
So ist es.
Nicht eine Philosophie, nicht eine Religion, nicht eine Ideologie, sondern eine Person.
Er sendet seinen Sohn in diese Welt.
Die Geburt des Sohnes, das ist die Antwort Gottes auf das Dilemma des Menschen. Nur die Geburt allein genügt nicht. Wäre der Herr Jesus nur geboren und dann wieder zurückgekehrt, wie die Muslime sagen, wie der Koran sagt, wären wir noch genauso verloren. Wie er rettet, geht von Kapitel 2 bis Kapitel 12, wovon spricht in Kapitel 12. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten. Das Passa. Das ist der Tod des Retters. Also das ist die Antwort. Wie rettet Gott? Durch die Geburt und durch den Tod des Retters. Ja. Zuerst tut er etwas. Nicht wir. Nicht wir müssen nicht sterben oder irgendetwas machen. Er tut etwas. Darüber werden wir uns in der nächsten Stunde näher unterhalten.